Guten Morgen, meine Damen und Herren. Können Sie mich hören? Wie ist das Rauschen so? Funktioniert. Vielen Dank. Zunächst würde ich gerne mit Ihnen durchgehen, wie die Evaluation dieser Veranstaltung ausgefallen ist. Dazu habe ich hier diesen Auswertungsbericht bekommen und wir haben also an der Uni Konstanz viel Unterstützung für uns Dozenten. Sie sehen, mir wird hier also ein Workshop-Programm angeboten zum Stimmkrafttraining oder zum Einsatz neuer Medien und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir hier zunächst mal zu einem Vergleich. Sie sehen hier den durchschnittlichen Lehr-Lern-Index für verschiedene Fächer. Lehr-Lern-Index ist der Mittelwert von Fragen, die die Hochschuldidaktik-Experten für sehr wichtig halten. Und da sehen Sie, liegt man im Bereich Vorlesung bei Chemie, das ist in der zweiten Zeile, bei einem Lehr-Lern-Index Mittelwert von 2,03. Und wenn Sie unten in der letzten Zeile sich anschauen, die Übersicht über alle Fachbereiche wäre 2,01. Also wir liegen da sehr mittendrin, aber Sie sehen auch, die Abweichungen sind nicht sehr groß. Es fällt höchstens auf, dass die Sprachwissenschaftler einen sehr hohen Lehr-Lern-Index haben, aber alles im Rahmen. So, der Lehr-Lern-Index dieser Veranstaltung kommt hier irgendwo. Der ist hier. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, ob Sie es überhaupt erkennen können. Das sind diese zwei Zeilen. Lehr-Lern-Index liegt bei 1,73 im Mittel für diese Veranstaltung, was so eine 2+ für mich ist. Ich hatte gerade kurz noch mal mit der Fachbereichsreferentin Anja Zitt drüber gesprochen, die meinte, dass es für diese Veranstaltung wohl ein sehr gutes Ergebnis sei, weil der Stoff nicht jedermanns Favorit ist. Gesamtzufriedenheit liegt ein bisschen besser bei ungefähr 1,6. Das heißt, damit bin ich ganz zufrieden. Dann ein bisschen detaillierter zur Statistik. Sie sind im Wesentlichen im ersten oder zweiten Fachsemester. Sie streben im Wesentlichen einen Bachelorabschluss an. Das gibt keine großen Überraschungen. Hier sind Ihre Studienfächer aufgelistet. Das sind natürlich im Wesentlichen Life Science. Und dann haben wir eben die Mischung im Lehramt Chemie mit irgendwas anderem. Ich sehe, dass jemand von Ihnen als Hauptfach auch noch Physik hat. Dann, das sind Sie, dann muss diese Vorlesung für Sie vergleichsweise langweilig sein, weil Sie in der Physik, dann wird diese Veranstaltung für Sie sehr langweilig werden, denn natürlich ist das sehr, sehr ähnlich, genau. Und wir haben auch eine Erasmus-Studentin unter uns. Grund für den Besuch dieser Veranstaltung, Wahlpflicht, Pflicht, Prüfungsrelevanz, das ist klar. Immerhin 19% sind meinetwegen hier, das ist sehr nett, genau. So, dann zu den Fragen Lehren und Lernen. Finden Sie, dass die Lernziele dieser Veranstaltung klar kommuniziert werden? Sie finden auch, dass die komplizierten Sachverhalte verständlich erklärt werden. Sie können den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung nachvollziehen. Sie können auf jeden Fall jederzeit Fragen und Kommentare einbringen. Wir sind jetzt bei Frage 5. Beispiele aus der Praxis bzw. der Forschung helfen Ihnen, den Stoff besser zu verstehen. Da geben Sie so eine 2-. Das ist ein Problem, was nahezu alle meine Bachelor-Veranstaltungen haben. Das ist eine Einführung in die theoretische Chemie. Da ist der Praxisbezug natürlich ein bisschen schwierig. Das muss ich ehrlich zugeben. Und auf Wunsch erhalten Sie von dem Lehrenden hilfreiche Rückmeldungen und Hinweise. Das finden Sie auch. Dann sind Sie ganz optimistisch. Sie können wichtige Begriffe und Sachverhalte aus dieser Veranstaltung wiedergeben. Sie finden die Raumgröße prima. Dann sehen Sie, und das ist natürlich auch so ein Haken ein bisschen an dieser Veranstaltung, Ihr Interesse an dem Thema dieser Lehrveranstaltung war hoch, bewerten Sie mit 3,37. Das heißt, Sie interessiert dieser Kram offensichtlich nicht besonders. Da kann ich immer wieder nur an Sie appellieren, Sie kommen nicht drum rum. Wenn Sie moderne Naturwissenschaften machen wollen, müssen Sie verstehen, wie Moleküle funktionieren. Und das können Sie nur, wenn Sie Quantenchemie können. Und Sie sagen, Sie können in dieser Lehrveranstaltung überhaupt nicht stark auf Vorkenntnisse zurückgreifen. Da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich würde ich davon ausgehen, es ist Ihre erste theoretische Vorlesung. Das heißt, Sie haben da noch keine Vorkenntnisse. Auf der anderen Seite könnte das auch ein Indiz dafür sein, dass Sie sagen, verflixt, ich wünschte mir eigentlich mehr Physik, mehr Mathe-Vorkenntnisse, die ich aber nicht habe und die ich deswegen auch nicht einbringen kann. Das mag so sein. Dann bewerten Sie sich selbst ein bisschen und Ihren Arbeitsaufwand. Sie sehen, im Wesentlichen verwenden Sie 3, 4 oder mehr Stunden pro Woche zur Vorbereitung. Das ist für mich ein sehr gutes Feedback, so soll es sein. Das ist prima. Dann sehen Sie, dass Sie Ihren persönlichen Arbeitsaufwand einschätzen, im Wesentlichen genau richtig. Und dann ist es irgendwie so gaussförmig verteilt. Das würde ich genauso erwarten. Ja. Es gibt welche von Ihnen, die kommen aus irgendwelchen Gründen gerade nicht dazu. Andere haben die Möglichkeit, gerade viel Zeit zu investieren. Das, glaube ich, passt so. Dann sehen Sie die fachlichen Anforderungen als im Wesentlichen etwas zu hoch an. Das ist für mich auch ein gutes Ergebnis. Das würde man vielleicht im Leistungssport so sehen, dass man sie irgendwie aus ihrer Komfortzone rausbringen muss, wenn sie besser werden wollen. Ja, das heißt, sie müssen sich anstrengen. Die Hürde muss immer ein bisschen höher liegen. Das ist gut so. Und es beruhigt mich auch, dass nur 3% von Ihnen sagen, die fachlichen Anforderungen sind viel zu hoch. Allerdings gibt es auch nur wenige, wahrscheinlich eine Person, die sagt, sie sind zu niedrig. Okay. Die zeitlichen Anforderungen sagen, sie sind etwas zu hoch, genau richtig. Das können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren. Wenn Sie jetzt sagen, statt diesen 6 Stunden muss ich immer 10 Stunden aufbringen, dann würde ich Ihnen recht geben, dann müssten wir irgendwas ändern. Ansonsten ist es vielleicht auch nur von der Strategie her, Sie sagen lieber etwas zu hoch, bevor wir die Übungsblätter noch länger machen. Die fachlichen Voraussetzungen, die zu Beginn der Veranstaltung erwartet werden, sind im Wesentlichen genau richtig, das freut mich. Und hier sehen Sie eben, sind Sie mit der Lehrveranstaltung eigentlich sehr zufrieden. Jetzt kommen eine ganze Reihe von Freitextantworten, die ich mit Ihnen durchgehen möchte. Die wiederholen sich natürlich zum Teil. Da werde ich dann ein bisschen drüber fliegen, aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, sich es anzugucken. Also, Sie finden gut. Das ist natürlich toll, ja, wenn man einen Fragebogen hat, wo man nur nach Positivem gefragt wird. Und jetzt kommen halt 5 Seiten, wo die Leute gezwungen sind, nur Positives zu schreiben. Das kann man sich 5-mal durchlesen als Dozent, das ist toll. Also, was finden Sie gut? Anschauliche Beispiele, verständlich erklärt. Dann fanden Sie gut die zweite Vorlesung, also sprich, Sie fanden Sabrina Weigert gut. Das habe ich hier schon ausgerichtet. Sie finden gut, dass man jederzeit Fragen stellen kann und Sie finden die Wiederholung gut. Diese 2 Punkte scheinen Ihnen wirklich zu gefallen. Das wird jetzt noch ungefähr 60 Mal genannt. Ja, Sie mögen die Wiederholung und Sie mögen gerne, dass Sie fragen können. Sie gestehen mir zu, dass ich mir Mühe gebe. Sie finden den Stream gut. Das wurde auch sehr oft genannt. Hier werden die Übungsaufgaben als positiv gewertet. Sie finden das Tempo angenehm. Wieder Fragestellung, Wiederholung, Stream. Sehr schön fand ich die Vorlesung, obwohl ich Angst vor PC hatte, ist jetzt meine Lieblingsvorlesung, das ist natürlich toll. Die Vorlesung macht Spaß. Sie erwähnen hier, dass man sich durch den Stream schwierige Passagen nochmal angucken kann. Das ist ja was, wo meine Kollegen so Angst vorhaben, warum der Stream insgesamt nicht so verbreitet ist. Die Angst ist nämlich, dass wenn es einen Stream gibt, niemand mehr in der Vorlesung sitzt. Sie sagen aber, ist gut, man kann sich die Vorlesung live anhören und dann auch nochmal wiederholen. Komplizierte Sachverhalte werden detailliert und zeitaufwendig verständlich gemacht. Stream, realitätsnahe Beispiele werden hier erwähnt. Gibt sich Mühe. Der Stream wird nochmal angeguckt. Sie honorieren, dass ich mir Mühe gebe, was Didaktik angeht. Sie finden die 5-Minuten-Pause. Sehr gut. Und es gibt immerhin ein Herzchen in dieser Umfrage, das bezieht sich alles auf die Pizza. Dann finden Sie, dass die Vorlesung gut gegliedert ist. Wiederholung bemüht, 5 Minuten Pause. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sie es zynisch meinen, ist, dass Sie meine leserliche Schrift positiv finden. Das hatte meine Grundschullehrerin schon anders gesehen. Sie finden es ganz angenehm zum Zuhören, Sie finden es nicht langweilig. Sie müssen, oder wir werden das online stellen, bei Ilias können Sie dann da nochmal durchgucken, wenn Sie das interessiert. Okay, ich glaube, das können wir alles durchscrollen. Sie finden das Tempo gut, Sie finden die Struktur der Vorlesungen gut. Okay, Sie ahnen schon, wir nähern uns dem Negativen. So, nicht so gut gefällt mir, dass die Nachbereitung viel Selbstdisziplin erfordert. Die Übungen oft nicht zur Vorlesung passen, die Übungen oft nicht mal mit Literatur zu machen sind und der Auftrieb oft unverständlich oder zu knapp ist. Ich würde gleich versuchen, vielleicht kann ich auch gleich was dazu sagen, das ist vielleicht für mich einfacher. Die Nachbereitung erfordert viel Selbstdisziplin, das ist korrekt. Das ist das Besondere in dieser Veranstaltung, dass der Hauptteil Ihres Lernens in Ihrer Hand liegt. Es ist schön, wenn Sie hier sind, es ist nett, wenn Sie in die Übung gehen, Sie lernen den Kram, aber nur, wenn Sie sich hinsetzen und nachdenken und diskutieren. Und das erfordert Selbstdisziplin, daran lässt sich, glaube ich, wenig ändern. Die Übungen passen oft nicht zur Vorlesung. Das ist eine Kritik, die bekomme ich über die Jahre regelmäßig. Und ich hatte auch versucht, in dieser Veranstaltung zu Beginn zu erklären, was die Idee dieser Übung ist. Die Idee der Übung ist nicht, ich nehme das Skript, finde die richtige Formel, stelle die Formel nach einer anderen Größe um, setze die Zahlenwerte ein und habe eine Lösung. Sondern die Idee der Übungsaufgaben ist, dass Sie sich mit diesem Stoff intensiv beschäftigen. Das heißt, ich würde erwarten, dass auf Ihrem Schreibtisch 2 Bücher liegen, dass Sie vielleicht eine Internetrecherche machen und dass Sie dann nach 1,5 Stunden im Buch rumblättern, sich am besten mit Kommilitonen zusammentun, mit denen diskutieren und dann eben nach von mir aus 6 Stunden eine Lösung haben. Deswegen ist die Übung nicht so gemacht, dass Sie einfach nur das Skript nehmen und dort dann die Lösung schon finden, wie Sie das bei, weiß nicht, Preisausschreiben von RTL gewohnt sind. Die Übungen sind oft nicht mal mit Literatur zu machen. Das ist was ich sehr bezweifle, weil wir uns die Übungsaufgaben praktisch nie selbst ausdenken, sondern irgendwo hernehmen. Das heißt, wir haben auch keine anderen Quellen als Sie. Im Wesentlichen finden Sie alles, was wir in den Übungen fragen, in Standardlehrbüchern. Sie finden ganz, ganz oft die Lösung einfach schon auf Wikipedia. Also ich zweifle daran, dass man sie mit Literatur nicht lösen kann. Der Auftrieb ist oft unverständlich und zu knapp, das stimmt. Der Anspruch meines Tafelauftriebs ist nicht, ein Lehrbuch zu ersetzen, sondern ich versuche Ihnen hier nur irgendwie Appetit zu machen, was man alles lesen kann. Sie brauchen Lehrbücher. Es führt kein Weg dran vorbei. Sie müssen ein Lehrbuch nehmen und dort steht alles ausführlich drin. Und ich verstehe unter Vorlesung nicht, dass ich den Lehrbuchtext an die Tafel schreibe. Dann nächster Punkt, der Anspruch, der in der Prüfung gestellt wird, wird nicht klar kommuniziert. Was muss man auswendig können, was muss man sich herleiten können? Das stimmt, das ist nicht ganz einfach für Sie, das sehe ich ein. Ein Hinweis könnten hier die Übungsaufgaben geben. Also die Übungsaufgaben gehen natürlich ungefähr in die Richtung der Klausuraufgaben. Sie können sich sicher sein, dass die Klausuraufgaben sehr viel präziser gestellt sind, dass klar ist, was wir von Ihnen hören wollen. Und Sie müssen auf keinen Fall irgendwelche Zahlenwerte können, auch das ist klar. Herleiten können Sie sich zusammenreimen. Die Klausur ist zeitlich sehr begrenzt, das heißt, Sie werden keine Herleitung über 5 Seiten irgendwo abliefern müssen. Und Sie müssen natürlich keinerlei Mathematik auswendig lernen. Ja? Niemand von Ihnen verlangt von Ihnen, dass Sie jetzt Kugelflächenfunktion oder sowas können. Natürlich nicht. Ja? Genau. Sie kritisieren die schlechte Klimaanlage. Dann Übungsgruppenleiter erscheint wenig kompetent, kann keine Hintergründe zu Aufgaben erklären. Da kann ich pauschal wenig zu sagen. Also Sie wissen, wie das System an der Universität läuft. Leute, die erfolgreich studiert haben, machen dann eine Masterarbeit, machen dann eine Promotion und dafür bekommen sie Arbeitsverträge und im Arbeitsvertrag ist enthalten, dass der typische Doktorand im Fachbereich Chemie 2 Semesterwochenstunde Lehre erbringen muss. Und das ist eben auch bei unseren Doktoranden so und die machen dann diese Übungsgruppen. Sprich, wir haben niemanden, der kompetenter ist, was auch immer das jetzt heißen mag. Ja. Wir treffen uns mit den Übungsgruppenleitern einmal die Woche mit mir zusammen, um Hintergründe zu diskutieren. Ich würde es dann einfach noch ein bisschen ausweiten und die Übungsgruppenleiter treffen sich dann auch noch mal einen Vormittag die Woche, um die Aufgaben zusammen zu diskutieren. Aber wir können gucken, ob wir das noch irgendwie optimieren können. Großer Arbeitsaufwand bei schönem Wetter finden Sie nicht so gut, kann ich nachvollziehen. Hier kommt doch mal eine Kritik an den Übungsgruppen. Die Übungsgruppenleiterin kann die Übung nicht gut erklären und keine Hintergrund, weiß nicht. Also im Wesentlichen läuft es darauf raus, sie beklagen sich, dass die Lösung präsentiert wird, aber kein genereller Überblick in den Übungen zustande kommt. Sie kritisieren, dass sie selbst keine Mathe- und Physikvorkenntnis mehr haben. Okay. Die Frage in den Übungen sind teilweise schwer verständlich. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da habe ich zwei Antworten dazu. Das erste ist, wir stellen die Fragen oft bewusst nicht sehr präzise, weil wir Diskussionen gerne haben wollen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, diskutieren Sie doch mal, wie so ein Doppelspaltbeugungsmuster aussieht, ja, dann fragen wir jetzt nicht, wie weit sind die beiden Maxima voneinander entfernt oder sowas, sondern wir fragen ganz allgemein in der Hoffnung, dass Sie sich damit beschäftigen und dann da irgendwie diskutieren. Wenn Sie trotzdem mal überhaupt nicht wissen, worauf diese Übungsaufgaben rauskommen, das ist wirklich ein ernst gemeintes und wichtiges Angebot, hatte ich am Anfang der Veranstaltung schon gesagt, sage ich jetzt nochmal, bitte gehen Sie zu den Übungsgruppenleitern. Also die sitzen alle auf L8 in den Büros L832, L833, L834. Gehen Sie dorthin, fragen Sie hier bei dieser Aufgabe, ich weiß nicht, was ich machen soll, bitte gebt mir einen Tipp. Da gibt es gleich eine Rückmeldung. Ja. Müsste es dann vielleicht, das wäre dann der oder die Übungsgruppenleitende oder sowas. Naja, bitteschön, ja. Ja, das ist sicher kein Problem. Ja, also Sie könnten einfach vorbeigucken und wahrscheinlich wird sich dann auch irgendwie, werden mehrere Leute da bereit sein, mit zu diskutieren. Ansonsten würde ich Ihnen auch zutrauen, dass Sie sagen, lieber Übungsgruppenleiter, liebe Übungsgruppenleiterin, ich bin Student im zweiten Semester, ich besuche eine Lehrveranstaltung, ich erwarte möglichst guten Support und möchte hier bitte ernst genommen werden. Das kann man dann vielleicht auch schon mal formulieren. Dann gibt es hier den Hinweis, dass hilfreiche Details weggekürzt werden. Das stimmt. Ja. Also wir haben einfach nur eine begrenzte Zeit. Das heißt, wir müssen irgendwo Stoff weglassen. Ich gebe mir große Mühe, das, was wir weglassen, gut auszuwählen. Gelingt nicht immer. Ja. Tafelanschrieb ist nicht so übersichtlich. Das kommt hier unten gleich nochmal. Tafelanschrieb ist teilweise unübersichtlich gemeint, ist, dass die wichtigen Aussagen sich nicht vom Rest abheben. Sie immer nur ganz knapp an die Tafel schreiben. Also nochmal, der Tafelanschrieb soll kein Skript ersetzen. Ansonsten gibt es auch immer die schöne Ausrede, dass wir an der Universität sind. Das heißt, die Idee an der Universität ist, dass sie von Leuten unterrichtet werden, die kein großes Interesse an Didaktik haben. Das ist der Unterschied zu einer Schule. In der Schule bringt ihnen jemand den Stoff bei, der diesen Stoff selbst aus Büchern gelernt hat. An der Universität ist die Idee, dass sie von Leuten lernen, die sich in ihrem Berufsleben, in ihrer Forschertätigkeit mit diesem Kram auseinandersetzen. Und umgekehrt ist der Anspruch an Sie, dass Sie so smart sind, dass Sie von dem verständnislos dahinfaselnden Professor trotzdem die Informationen irgendwie abgreifen können. Also Sie haben sozusagen den Vorteil, Sie kriegen Informationen aus erster Hand, aber den Nachteil, dass Sie Leute haben, die eben unübersichtliche Tafelbilder oder sowas machen. Das ist jetzt eine bisschen billige Ausrede, aber mir stellen sich wirklich die Nackenhaare auf, wenn ich mir überlege, ich müsste irgendwie die wichtigen Formeln dreimal und die weniger wichtigen Formeln zweimal unterstreichen oder sowas. Das, glaube ich, ist nicht mein Stil. Hier sagen Sie, dass nicht immer alles, was wichtig ist, an der Tafel steht und man sich viele Notizen machen muss. Prima, genau. Das haben Sie gut erkannt. Auch das ist anders als in der Schule. Ja. Sie hören hier einen Vortrag und müssen versuchen, da möglichst viel rauszunehmen. Das wird in Ihrer ganzen weiteren wissenschaftlichen Laufbahn genau so sein. Sie werden auf Konferenzen fahren, hören Vorträge, von denen Sie wahrscheinlich nicht alles verstehen und müssen versuchen, sich selbst dort so viel wie möglich rauszunehmen und eben das Mitschreiben lernen. Oft ist unklar, was genau die Aufgaben der Übung verlangen. Bitte besuchen Sie die Übungsgruppenleiter. Sie finden nicht so gut das Thema der Vorlesung. Tafelmechanismus, Lautsprecher finden Sie nicht gut, Elektronen sind Spinner. Sie finden das Thema nicht gut. Die Übungsgruppen sind zu groß und deshalb häufig langweilig bzw. zu zeitaufwendig. Ich vermute mal, das bezieht sich auf diese Nachmittagsübungsgruppe, die in der Tat sehr groß ist, was daran liegt, dass wir überrumpelt wurden von vielen Leuten, die diese Veranstaltung schon im letzten Jahr gehört haben, jetzt nochmal dabei sind. Das müssten wir nochmal diskutieren. Also, wenn das ein ernsthaftes Problem ist, könnten wir versuchen, in dem Nachmittagsslot noch eine Übungsgruppe einzurichten, was bedeuten würde, dass wir einen Raum finden müssen, was die größte Schwierigkeit ist. Also das wurde ein oder zweimal genannt. Jetzt müssten Sie mir Feedback geben. Ist das ein ernsthaftes Problem? Sind unsere Übungsgruppen zu groß? Einige Vorlesungen werden nicht von mir gehalten. Das stimmt. Das tut mir ein bisschen leid. Es gibt ganz viele Dinge, die ich gerne mache. Gleiches Problem habe ich beim Beachvolleyball. Ja, ich kann einfach nicht jedes Mal hingehen, obwohl ich es wirklich wahnsinnig gerne machen würde. Ich kriege es einfach nicht hin. Die Übungsaufgaben können mit dem behandelten Stoff nicht gelöst werden. Das ist richtig. Ja. Sie sollen mehr machen in den Übungsaufgaben. Manche Aufgaben der Übungsblätter können nur schwer bearbeitet werden, da in der Vorlesung nicht die Grundlage behandelt wurde. Ja, richtig. Übungsblätter sind sehr aufwendig, stimmt. Die Formeln oft nicht ersichtlich sind. Weiß ich nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Wir können auch im Anschluss nochmal darüber diskutieren. In den Übungsblättern sind zum Teil Aufgaben, die man vorher noch nicht so besprochen hat. Genau, das stimmt. Übungen sind doof gestellt. Übungsgruppenleiter wissen auf Fragen keine Antwort. Das haben wir auch diskutiert. Also mein Vorteil gegenüber den Übungsgruppenleitern ist, dass ich einfach den Kram schon ein paar Jahre länger mache. Deswegen weiß ich sicher auf viele Fragen eine Antwort, auf die die Übungsgruppenleiter keine Antwort wissen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ich habe außerdem gelernt, viel, viel besser mit der Situation umzugehen, wenn ich auf eine Frage keine Antwort weiß. Ja, also ich kann dann immer noch sagen, wie sowas wie, ah, das ist nicht Stoff dieser Veranstaltung oder ah, das besprechen wir in 3 Wochen und das nehmen Sie mir dann immer ab. Ja? Und da sind vielleicht die Übungsgruppenleiter noch nicht so richtig kaltschnäuzig genug, um auch mal zu sagen, hier nochmal Übungsaufgaben, muss man sich viel selber erarbeiten, richtig. Für Übungsblätter werden zu viele Vorkenntnisse erwartet. Nein, die Vorkenntnisse werden nicht erwartet, sondern es wird erwartet, dass Sie sich selbstständig Stoff erarbeiten. Sie sagen, die Vorlesung ist teilweise zu schnell. Das würde ich ernst nehmen. Da würde ich Sie einfach um direkte Intervention bitten. Also sagen Sie einfach, halt, hier ist es zu schnell, habe ich nicht verstanden, bitte nochmal. Dann kann ich darauf eingehen. Vorkenntnisse in den Übungen. Ah, manche Sachverhalte werden nicht gut erklärt. Okay. Übungsaufgaben, zu viel Eigenrecherche. Naja. Klimaanlage. Lautstärke in der Übungsgruppe ist zu laut. Relativ hohe Physikkenntnisse im Vorfeld. Übungsaufgaben sind zu schwer. Okay. Dann gibt es Verbesserungsvorschläge. Mehr anschauliche Beispiele wie die Kiwi in der Schale. Ja. Wenn sich der Prof schon die Mühe gibt, sich die ganzen Darstellungsskizzen auf Folien zusammenzustellen, dann kann man die doch auf Ilias für die Studierenden hochladen. Alles aus Büchern rauskopieren ist nicht sehr sinnvoll. Das ist richtig. Das war mir nicht ganz klar, dass Sie so vorgehen. Ich hätte gedacht, dass Sie später viel mehr mit dem Buch arbeiten. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass Sie genug Bücher zur Verfügung haben. Ich glaube, wir haben den Engelread auch als E-Book vorrätig. Kann das jemand bestätigen? Ich glaube, die Bibliothek hat ihn auch als E-Book. Aber selbstverständlich ist es auch kein Problem. Also Sie kriegen die Folien gerne auch nochmal auf Ilias. Wenn Sie sie nochmal 100 Seiten ausdrucken wollen, können Sie gerne machen. Ich bitte Katharina Ilseer, das wird dann, weiß nicht, in ein paar Tagen auf Ilias stehen. Selbstgeschriebene Formelsammlung für Prüfungen erlauben, schlagen Sie vor. Da rennen Sie praktisch offene Türen ein. Ich halte das auch für total sinnvoll mit dieser selbstgeschriebenen Formelsammlung. Ich habe dabei nur ein Problem. Ganz, ganz viele Ihrer Vorgänger haben diese Formelsammlung dazu verwendet, Musterlösungen von irgendwelchen Übungsaufgaben aufzuschreiben in so einer Mikroschrift, aber das geht natürlich. Und wir haben dann in der Klausur versucht, Aufgaben zu stellen, die sich irgendwie an den Übungsaufgaben orientieren. Also haben dann irgendwie, weiß nicht, ja, statt Lithium Natrium genommen, da irgend so eine Änderung gemacht. Und dann haben die Leute einfach die Musterlösung für die ursprüngliche Aufgabe abgeschrieben. Und da steht natürlich dann so viel Richtiges drin, dass man dafür eigentlich Punkte geben müsste. Und das ist natürlich eine unglückliche Situation. Das heißt, wir haben eine Chance, wenn wir eine Formelsammlung gestatten, nur dadurch, dass wir die Aufgaben sehr schwierig machen. Und das wollte ich verhindern und deswegen keine Formelsammlung. Ich habe mir auch nochmal angeguckt, was Sie zum Beispiel in OC und sowas auswendig lernen müssen. Und da kann ich sagen, das sind totale Peanuts. Gut, Übungsleiter mit viel Erfahrung, keine frischen Doktoranden, die kein Verständnis für Studentenfragen zeigen haben. Ja, Sie haben in den Übungsgruppen Doktoranden aus dem ersten, aus dem zweiten, aus dem dritten Jahr. Natürlich ist der Doktorand im dritten Jahr nicht erfahren, wenn er im ersten und zweiten Jahr keine Übung gemacht hat. Ich sehe Ihr Problem, ja, aber so ist es. Worauf ich an Ihrer Stelle nochmal eingehen würde, kein Verständnis für Studentenfragen. Also Sie müssen, wenn das tatsächlich ein Problem ist, darauf bestehen, dass sich die Übungsgruppen leider mit Ihnen beschäftigen. Wenn Sie es alleine nicht hinbekommen, müssten wir gemeinsam eine Lösung finden. Also das ist klar. Englische Übungen wurden vorgeschlagen, habe ich mich schon entschuldigt. Bachelorstudiengang ist per Definition in Konstanz auf Deutsch, Master ist per Definition auf Englisch. Das heißt im Master alle Veranstaltungen auf Englisch, jetzt auf Deutsch im Bachelor. Wichtige Formeln farbig markieren, naja. Dann Konstanten, die für die Übungsaufgaben auf die Übungsblätter. Da ist die Idee schon auch noch, dass Sie, natürlich könnten wir Ihnen den Zahlenwert jeweils hinschreiben, aber wir bereiten natürlich auch ein bisschen darauf vor, dass Sie später mal in irgendeiner Gruppe arbeiten, einen Bachelor oder eine Masterarbeit machen und Sie müssen sich da irgendein System erarbeiten, wo Sie schnell und unkompliziert H-quer nachgucken können. Es gibt Lineale, wo die drauf gedruckt sind. Es gibt Internetseiten, wo die vorhanden sind. Sie könnten eine Tabelle dabei haben, wie auch immer. Also das ist was Sie für Ihr Studium einfach brauchen. Und deswegen schreiben wir in den Übungsaufgaben diese nicht drauf. Aber wir erwarten auch nicht von Ihnen, dass Sie die auswendig können. Tafelbild übersichtlicher, sehr wichtige Dinge unterstreichen oder in Kasten, Klammer auf, bin Lehrämtler, Klammer zu, sehr nett. Leichte, nachvollziehbare Übungsaufgaben. Bitte nehmen Sie nochmal den Hinweis an, die Übungsaufgaben, die wir Ihnen geben, sind nur Vorschläge. Natürlich gibt es einen ganzen Pool von weiteren Übungsaufgaben, die Sie zum Beispiel in den Büchern finden. Es gibt extra Übungsbücher, bitte nehmen Sie dort gerne Übungsaufgaben, rechnen die, hilft Ihnen sicher viel weiter. Keine Vorlesungen abgeben, hatte ich schon angesprochen. Übungsblätter und Vorlesungen besser aufeinander abstimmen. Wir halten die für gut aufeinander abgestimmt. Da kommt nochmal die Abstimmung. Aufgaben formulieren, getaugte Übungsleiter. Tafel aufschrieb. Konsequent Zuhörerfragen für den Stream wiederholen, versuche ich mich dran zu halten. Dann, anstatt eine Aufgabe von den Übungsblättern auszulösen, alle Aufgaben in die Punktevergabe mit einberechnen. Das ist richtig, ja, das könnten wir machen. Das ist einfach eine Frage des Arbeitsaufwandes. Wir können sehr, sehr schwierig jede Woche noch 100 komplette Aufgabenblätter korrigieren. Die Doktoranden sind eben eigentlich nur für 2 Semesterwochenstunde Lehre eingestellt. Deswegen haben wir uns auf diesen Kompromiss geeinigt. Übungsblätter besser durchdenken. Ja, okay, gut. Damit sind wir am Ende dieses Freitexts. Jetzt sind hier noch so ein paar Fragen, die speziell für diese Vorlesung wichtig waren. Sie halten die Vorlesungsaufzeichnung für sehr, sehr hilfreich. Sie benutzen sie allerdings nicht alle regelmäßig, aber doch immerhin über 40% mit sehr regelmäßig. Die Übungsaufgaben helfen Ihnen, sich selbstständig mit dem Stoff zu beschäftigen. Der Besuch der Übungsgruppen ist mit 1,7 hilfreich für Sie. Die Bonuspunkteregelung motiviert Sie zum semesterbegleitenden Lernen und den Einsatz des Classroom Response Systems halten Sie auch für sinnvoll. Gut, warum bespreche ich das mit Ihnen? Das sieht die Stabsstelle für Qualitätsmanagement so vor, dass wir zur Mitte der Veranstaltung diese Evaluation haben, die Ergebnisse hier diskutieren, damit wir die Veranstaltung für die zweite Hälfte vielleicht noch besser machen können. Insofern wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit, dass Sie das kommentieren, weitere Aspekte einbringen, irgendwas gerade rücken, erläutern. Was haben Sie zur Veranstaltung noch zu sagen? Ja, jetzt sind Sie natürlich nicht dann ganz der Durchschnittsstudent, weil Sie eben den Vorteil haben, dass Sie den Kram schon mal gemacht haben. Und man könnte jetzt ja auch so interpretieren, dass Sie die Übungsblätter jetzt leicht fallen, weil Sie eben schon trainiert sind. Ja? Schwer zu sagen. Ich denke eben wirklich, ja, diese Übungsblätter sollen nicht so sein, dass Sie sich da hinsetzen, durchlesen und Lösungen aufschreiben, sondern Sie sollen irgendwie diesen Kram verinnerlichen und das geht eben, indem Sie sich damit intensiv beschäftigen müssen und eben vielleicht nicht nur in einem Buch, sondern auch in 2 Büchern lesen müssen. Vielleicht noch eine Analogie dazu. Diese Übungsblätter entsprechen ja etwa dem Praktikum, was Sie in den synthetischen Fächern haben. Und dort ist es ja auch so, dass Sie sich eben mit Problemen konfrontiert sehen, die Sie irgendwie lösen müssen. Und das ist bei uns eben auf einer theoretischeren Ebene. Ja? Ich gucke nochmal nach, was ich Ihnen hoffentlich vorgelesen habe. Die Regelung, die wir hoffentlich so vereinbart haben, ist, dass Sie 60% der Punkte schaffen sollen in den Übungsblättern und dafür kriegen Sie 5 Bonuspunkte in der Klausur. Und diese Bonuspunkte gelten für die Klausuren am Ende dieser Vorlesungszeit, also nicht nächstes Jahr. Sie gelten für beide Klausuren und sie gelten auch, wenn Sie zum Beispiel in der Klausur nur 45 Punkte geschafft haben, 5 Bonuspunkte haben, dann kommen Sie auf die 50 und bestehen. Die 60% sind sehr niedrig gewählt. Warum? Weil wir wollen, dass Sie sich mit dem Kram beschäftigen. Wir wollen aber nicht, dass Sie sich gezwungen sehen, abzuschreiben. Wenn wir die die Grenze auf 90% setzen würden, dann würden Sie das Risiko vielleicht nicht eingehen und eigenständige Lösungen abgeben. Soweit ich das überblicke, ist es aber so, dass alle Leute, die regelmäßig Übungsblätter abgeben, momentan über diesem 60%-Schnitt liegen. Das sagen jedenfalls die Tabellen. Also das scheint ordentlich zu funktionieren. Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir die Punktzahl pro Übungsblatt variieren. Das ist wichtig, dass Sie nicht jetzt schon viele Punkte sammeln können und dann auf den letzten 2 Blättern auf die Abgabe verzichten, sondern wir geben dann eben für die letzten Blätter eben 400-500 Punkte, sodass wir dann auch dort eine Beteiligung brauchen. Und sehen Sie sich in der Lage, das mit dem Übungsgruppenleiter selbst zu klären oder brauchen Sie da meine Unterstützung? Also was ich machen kann, ist, ich kann es nochmal mit der Runde der Übungsgruppenleiter diskutieren, dass diese Kritik da ist, kann mir deren Sicht der Dinge anhören, kann darauf nochmal zurückkommen. Ja, also, verstehe ich. Nochmal, Sie sind wirklich herzlich eingeladen, die Tutoren auch außerhalb der Übung zu kontaktieren. Also, wenn Sie überhaupt nicht zufrieden sind mit der Antwort, die Sie in der Übung bekommen haben, dann gehen Sie doch einfach am nächsten Tag nochmal vorbei und versuchen es dort nochmal zu diskutieren. Vielleicht haben Sie dann auch die Chance, dass 2 oder 3 Tutoren da sind, die dann gemeinsam auch diskutieren können. Okay, ich kann nur sagen, ich kann das thematisieren mit den Tutoren und mich nochmal melden. Man kann sehr gerne über den Zeitaufwand diskutieren, ja. Möchten Sie beginnen?
Ja.
Also Sie brauchen viel Zeit, das heißt eben mehr als 6 Stunden. Und können Sie nochmal sagen, wie verwenden Sie diese Zeit? Also ist es Stream gucken, lesen, rechnen, was machen Sie? Und was würden Sie schätzen, wie groß ist Ihr Arbeitsaufwand? Also 12 Stunden etwa.
Ja.
Aber Sie machen zusätzlich eben noch. Okay, also da kann ich Sie natürlich ein bisschen beruhigen. Ja.
Es ist völlig klar, wir können ganz offensichtlich nicht in 2 Semestern das machen, was die Chemiker in 4 Semestern machen.
Die Chemiker haben ungefähr den Engel Reed als Lehrbuch, machen da auch nicht alles. Das heißt, wir machen natürlich nicht jedes Detail, was auf diesen 100 Seiten auftaucht. Also insofern müsste Ihr Anspruch auch nicht sein, jetzt alles auf diesen 100 Seiten im Detail zu lernen. Aber trotzdem bleibt natürlich, dass der Zeitaufwand groß ist. Wir können vielleicht gerade noch mal reingucken, wie der Zeitaufwand aussah. Also gemeinerweise ist halt genau ist in 4 Stunden die Obergrenze gewesen, glaube ich. 4 oder mehr war, glaube ich, die Frage. Und ja, ich wollte hierauf hinaus. Also Sie sagen im Wesentlichen, die zeitlichen Anforderungen sind etwas zu hoch. Wie verteilen Sie Ihre 6 oder 12 Stunden? Haben Sie da feste Nachmittage oder
Wann auch
immer
immer.
es passt? Ich kann sozusagen noch mehr versuchen, auf Zeit zu spielen, ja, um Sie da nicht völlig abzuhängen. Würde aber weiterhin dabei bleiben, dass klar ist, dass das eine zeitaufwendige Veranstaltung ist und dass es eben nur geht, wenn Sie im Selbststudium arbeiten. Anders funktioniert es nicht. Ja? Haben Sie das Problem, dass Sie mit anderen Veranstaltungen Kollisionen haben? Also dass Sie sozusagen in der Summe total überlastet sind? Was ist doch eine zeitkritische Veranstaltung? Das PC-Praktikum beobachte ich sehr genau und das PC-Praktikum hat im Vergleich zu dem, was im Stundenplan angesetzt ist, einen lächerlich niedrigen Arbeitsaufwand. Also wenn Sie einfach mal gucken, wie viele Stunden vorgesehen sind und wie viel Sie wirklich brauchen. Also da sind ja, glaube ich, jeweils 2 Nachmittage allein schon für die Versuchsdurchführung vorgesehen und wahrscheinlich brauchen Sie keinen Versuch mehr als einen Nachmittag, würde ich denken, für die Durchführung. Aber natürlich klar, das kommt auch auf Ihre To-Do-Liste drauf.
Ja.
Das bringt mich jetzt in die schwierige Situation, weil ich mit dem Andreas Zubusch ziemlich gut befreundet bin. Und wir ganz, ganz viel darüber diskutiert haben. Er war mit der Vorlesung letztes Jahr ganz unglücklich. Und hatte auch, ja, also er war mit dieser Vorlesung ganz unglücklich. Und wir haben dann einfach ausgemacht, wir tauschen mal, um einfach mal zu probieren, ob es vielleicht einfach am persönlichen Stil liegt. Ja. Also ich kann nur sagen, dass er auch irgendwie mit einem langen Gesicht aus dieser Vorlesung rausgegangen ist. Irgendwie hat es offensichtlich nicht so gut gepasst. Ja. Wir haben relativ viel auch mit Louis diskutiert. Wir haben teilweise mathematische Inhalte komplett aus der Mathe rausgenommen und komplett hier in diese Veranstaltung geschoben. Kugelkoordinaten, weiß nicht, ist Schulstoff auch? Weiß ich gar nicht. Nee. Sie haben Kugelkoordinaten noch überhaupt nirgends gesehen. Ah. Oh, das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Aha.
Da muss ich mir eben eine kleine Notiz machen. Okay. Sie haben noch was, ja? Ja. Okay, Sie hatten Kugelkoordinaten bei Louis, Sie nicht? Okay. Also ich, ja, okay, gut. Okay, also Mathe ist offensichtlich ein Problem. Ich kann Sie insofern ein bisschen beruhigen, die Chemiker, oder wir haben früher die Veranstaltung auch im 3. Semester gemacht, wo die ganze Mathe schon abgeschlossen war. Und man hat manchmal den Eindruck, dass es keinen riesigen Unterschied macht, ob es in Mathe schon dran kam oder noch nicht. Aber das hilft natürlich jetzt wenig weiter. Also, der Unterschied ist, ich wiederhole für den Stream die Frage.
Die Frage ist, warum bringen einem die Physiker bei, dass die Kraftabhängigkeit der Coulomb-Wechselwirkung mit 1 durch R Quadrat geht und die Chemiker bringen ihm bei, dass das Potential mit 1 durch R geht? Das war die Frage und die Antwort ist, steckt sozusagen schon in der Frage drin. Wir haben hier das Potential gehabt, das ist 1 durch R abhängig und die Kraft ergibt sich als minus räumliche Ableitung des Potentials. Und dadurch, wenn Sie 1 durch R ableiten, kriegen Sie eben 1 durch R Quadrat. Also das Ergebnis, oder das ist analog. Ja? Das eine ist das Potential und das andere ist die Kraft. Also, wir stecken noch beim Wasserstoffatom und hatten dort die Lösungen für die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator gesehen. Das waren die Psi NL ML von R, Theta und Phi. Und man konnte das zerlegen in die Winkelabhängigkeit, die durch die Kugelflächenfunktion gegeben sind, und die Radialabhängigkeit, die durch die Radialfunktion gegeben sind. Und da sind hier einfach, ist hier der Versuch der Darstellung dieser Wellenfunktion oder dieser Eigenfunktion. Vielleicht sehen wir es zunächst mal hier am besten, Entschuldigung. Hier ist dargestellt in diesem Übersichtsbildchen der Radialteil für 1s, 2s und 3s. Jeweils das s-Orbital deswegen, weil das s-Orbital mit einer Kugelflächenfunktion verknüpft ist, die kugelsymmetrisch ist. Also wir haben keine Winkelabhängigkeit, deswegen können wir hier den Radialteil so direkt zeichnen. Und Sie sehen eben, für 1s haben wir hier eine exponentiell abklingende Funktion. Für 2s haben wir eine exponentiell abklingende Funktion multipliziert mit einem Polynom mit einer Nullstelle. 3s haben wir zwei Nullstellen. Sie erinnern sich an die allgemeine Formel n minus l minus 1 Nullstellen für den Radialteil. Weil die s-Orbitale kugelsymmetrisch sind, besonders dankbar auch hier in der Darstellung nochmal, hier sehen Sie das 1s-Orbital dargestellt, in zwei verschiedenen zweidimensionalen Darstellungsvarianten. Sie sehen im Wesentlichen einen exponentiellen Abfall, keine Winkelabhängigkeit, alles klar. Hier sehen Sie nochmal die Darstellung 1s, 2s und 3s-Orbitale. Sie sehen hier nochmal die Anzahl der Nullstellen, also für 2s sehen Sie eben hier einen Nulldurchgang und dann asymptotisches Annähern an die Null aus dem negativen Bereich kommt. Hier sehen Sie die zwei Nulldurchgänge für das 3s-Orbital. Hier nochmal die Radialfunktion, nicht nur für die s-Orbitale, sondern auch zum Beispiel für 2p, 3p und 3d. Beachten Sie bitte, wenn Sie das jetzt irgendwie als nicht nur den Radialteil, sondern die komplette Eigenfunktion darstellen wollen, müssen Sie eben jetzt noch die Winkelabhängigkeit mit ins Spiel bringen. Und das ist hier gezeigt. Hier sehen Sie eben zum Beispiel für dieses hier, Entschuldigung, was ist das überhaupt? Das ist 2p, ne? Ja, 2p. 2p sehen Sie eine Winkelabhängigkeit, dargestellt ist die XY-Ebene. Sie sehen hier, haben wir so eine Knotenebene und dann sehen Sie ein exponentielles Abklingen in jede Richtung, aber jede Richtung für sich hat eben einen anderen Winkelanteil. Und dann das Gleiche für 3p. Die Winkelabhängigkeit ist die gleiche, das heißt Knotenebene hier, aber dann eben den Nulldurchgang an dieser Stelle, wie Sie ihn in der Radialabhängigkeit auch schon gesehen haben. Das hier ist jetzt die Darstellung von R², der Wahrscheinlichkeitsdichte. Die Idee war irgendwas über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons zu lernen. Da hatte man gelernt, quadriere die Wellenfunktion, du kriegst ein Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Und ich sage Ihnen schon, dass das hier ein bisschen verwirrend ist, und zwar deswegen, weil Ihnen diese Darstellung zum Beispiel suggeriert, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons bei R gleich 0 am größten wäre. Das stimmt aber nicht, sondern für 1s-Orbital ist der wahrscheinlichste vorkommende Abstand R größer 0. Und das liegt daran, dass Sie berücksichtigen müssen, dass die Kugelschalen mit wachsendem R ein immer größeres Volumen annehmen. Und deswegen müssen Sie, wenn Sie das richtig berechnen wollen, die Funktionaldeterminante in Kugelkoordinaten berücksichtigen und müssen deswegen diese Funktion noch einmal mit einem kleinen r-Quadrat multiplizieren. Das ist hier gemacht. Und hier sehen Sie eben, dass das 1s-Orbital zum Beispiel eben ein klares Maximum für diese radiale Verteilungsfunktion besitzt, die bei größer 0 ist und so weiter. Das war, glaube ich, das, was ich wichtig fand von dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Und an der Stelle würde ich jetzt wieder einsteigen, es sei denn, Sie haben dazu noch Fragen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich Ihnen gerne noch wasserstoffähnliche Ionen vorstellen. Damit meine ich zum Beispiel Helium plus oder Lithium 2 plus, Beryllium 3 plus und so weiter. Also sprich Ionen, die jeweils nur ein einziges Elektron haben. Und dieses einzige Elektron erfährt dann eben ein Potential V von R. Und dieses Potential ist jetzt nicht mehr gegeben als minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R, sondern ich muss berücksichtigen, dass der Kern dieses Ions eben stärker geladen ist als einfach. Und Sie erinnern sich daran, der Zähler dieses Bruchs kam dadurch zustande, dass man Ladung 1 multipliziert hat mit der Ladung 2 fürs Proton, also einmal E mit einmal minus E multipliziert, deswegen minus E Quadrat. Und für diese wasserstoffähnlichen Ionen müssen Sie eben jetzt die negative Ladung des Elektrons minus E multiplizieren mit der Kernladungszahl und die ist eben Z mal E. Deswegen muss hier ein Z stehen und dieses Potential ist dementsprechend angepasst für die erhöhte Kernladungszahl. Sie können dann die Rechnung genauso machen wie fürs Wasserstoffatom auch, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie dieses Z hier mitschleppen müssen. Und damit ergibt sich dann zum Beispiel für das 1s-Orbital Psi von R ist 1 durch Wurzel Pi. Z durch A0 hoch 3 halbe mal E hoch minus ZR durch A0. Das heißt, was wir in diesem Ausdruck geändert haben, ist, dass wir überall dort, wo 1 durch A0 stand, jetzt Z durch A0 steht. Und besonders wichtig ist es in dem Fall hier in dieser Exponentialfunktion. Sie sehen, dass dieses Z hier das R multipliziert, also nehmen Sie zum Beispiel Natrium mit einer Kernladungszahl von 11, dann würde hier eben 11 mal R stehen, statt R wie im Wasserstoffatom. Und dementsprechend klingt diese E-Funktion viel, viel schneller ab. Oder mit anderen Worten, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons rutscht viel, viel näher an den Kern. Und das wäre das, was Sie erwarten würden, auch klassisch. Wenn Sie eben hier eine stärkere Anziehung vom Kern haben, würden Sie auch erwarten, dass das Elektron näher an den Kern rutscht. Und Sie können dann auch die Energieeigenwerte ausrechnen. Die Energieeigenwerte sind gegeben En als minus Z Quadrat E Quadrat durch 8 Pi Epsilon 0 A0 N Quadrat. Jetzt möchte ich einen kleinen Vorgriff machen auf die Vorlesung von nächster Woche, wo Sie mehr Elektronenatome bekommen. Und zwar rein phänomenologisch. Das hier ist das Termschema von Lithium. Sie sehen, da gibt es viele Energieniveaus, zum Beispiel 2s, 2p, oder bleiben wir erstmal hier bei 2s, 3s, 4s, 5s. Sie sehen hier 2p, 3p, 4p, 5p und so weiter. Zunächst mal müsste man sich fragen, was ist eigentlich mit 1s passiert? Und dazu muss man jetzt in den Atomaufbau gehen. Ihnen ist klar, dass beim Lithium das 1s-Orbital zweifach besetzt ist und das dritte Elektron dann im Grundzustand im 2s-Orbital ist. Warum ist das so? Weil Ihnen der Stefan Mecking erklärt hat, in ein 1s-Orbital passen nur zwei Elektronen rein. Hat er da irgendwie das mit dem Begriff Pauli-Prinzip erwähnt? Ja, Pauli-Prinzip würden wir in dieser Veranstaltung formulieren als die Gesamtwellenfunktion muss total antisymmetrisch bei Austausch zwei Elektronen sein. Stefan Mecking hat es wahrscheinlich irgendwie anders formuliert, hat gesagt, es darf nicht zwei Elektronen mit den gleichen Quantenzahlen geben. Und wir haben als Quantenzahlen im Atom zur Verfügung N, L und ML. Das heißt, wenn wir festlegen, für 1s haben wir N gleich 1, L gleich 0 und damit ist ML auch gleich 0. Das heißt, der Zustand 1s hat drei Quantenzahlen, eben 1, 0, 0. Warum passen trotzdem zwei Elektronen rein? Weil sie noch weitere Quantenzahlen haben. Sie haben die elektronische Spin-Quantenzahl, die ist s ist gleich ein halb, das haben Sie auch schon gehört vermutlich. Die ist für beide Elektronen im 1s-Orbital auch gleich. Jedes Elektron im Universum hat die Spin-Quantenzahl s gleich ein halb. Die nützt uns also nichts. Wir haben aber noch die Magnetquantenzahlen ms mit entweder plus ein halb oder minus ein halb. Und damit ist Ihnen jetzt klar, warum das 1s-Orbital zwei Elektronen reinpassen, weil wir nämlich die Quantenzahlen n, l und ml gleich haben. Aber wir haben die Möglichkeit für ms plus ein halb oder minus ein halb zu wählen und deswegen passen zwei Elektronen ins 1s-Orbital und das dritte Elektron des Lithiums ist dann im 2s-Orbital. Dann sehen Sie, dass das 2s-Orbital eine andere Energie hat als das 2p-Orbital. Das hatte ich Ihnen schon angekündigt als Aufhebung der Bahnentartung, würde ich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist, was hat es mit diesen 5,37 Elektronenvolt hier auf sich? Das ist mir wichtig. Und dazu müsste man jetzt eben überlegen, wie könnte ich ausrechnen, welche Energie das Valenzelektron im Lithiumatom hat. Und da könnte man jetzt auf die Idee kommen, diese Formel hier zu verwenden, bei der man sieht, ich muss irgendwie mit z² multiplizieren. Und das können wir mal im Kopf ungefähr probieren. Wenn wir sagen, wir wissen ja, dass für das Wasserstoffatom ergibt dieses minus e² durch 8pi epsilon 0 a 0 ergibt 13,6 Elektronenvolt. Das heißt, wenn wir jetzt für Lithium das z² noch berücksichtigen, dann wäre z gleich 3. Das heißt, wir hätten hier das Neunfache. Wir wären also bei 9 mal 13,6 Elektronenvolt, hätten aber hier ein N von 2. Das heißt, wir wären bei 9 Viertel mal 13,6 Elektronenvolt. 9 Viertel ist ungefähr 2. Das heißt, wir wären bei 2 mal 13,6 Elektronenvolt. Das heißt, wir wären ungefähr bei 27 Elektronenvolt und nicht bei 5,37. Konnten Sie ungefähr nachvollziehen, was ich da gerade versuche, Ihnen zu erklären? Also, was ich sagen will, ist, der Lithiumkern ist dreifach positiv geladen. Deswegen hätte ich erwartet, ich müsste in diese Formel hier z gleich 3 reinstecken und könnte mir den Energieeigenwert ausrechnen. Offensichtlich klappt diese Formel hier überhaupt nicht für Lithium, weil hier 5,37 statt 26 rauskommt. Warum ist das so? Weil diese Formel hier nur für diese wasserstoffähnlichen Ionen funktioniert, bei der nur ein Elektron vorhanden ist. Hier sind aber drei Elektronen. Und deswegen bekommen Sie in mehr Elektronen etwas, was eine effektive Kernladungszahl ist, die man Z-Stern nennt. Also für den Stream, wir diskutieren gerade, ob der Lithiumkern dreifach positiv geladen ist. Und jetzt hätte ein Lithiumatom hätte drei Elektronen, die wären dreifach negativ geladen und der Kern ist dreifach positiv geladen. Und deswegen ist das Lithiumatom dann neutral. Hier schlage ich Ihnen vor, sich ein Ion anzugucken, ein Lithium-2+. Das Lithium-2+-Ion ist zusammengesetzt aus dem dreifach positiv geladenen Kern und dem einfach negativ geladenen einzig übrigen Elektron, sodass es deswegen 2+ gesamt gibt. Und also dieses Ion hat nur ein Elektron. Aber der Kern ist und bleibt dreifach positiv geladen. Okay, dann zu mehr Elektronenatomen. Hier haben wir eine Abschirmung. Und daraus folgt eine effektive Kernladungszahl. Z Stern. Wie kann man sich die jetzt vorstellen? Sie können zum Beispiel beim Lithium sagen, Sie haben den dreifach positiv geladenen Kern. Sie haben die beiden 1s-Elektronen, die sind in relativer Kernnähe. Und Sie haben 2s-Elektronen, das ist noch außerhalb. Und jetzt schirmen diese beiden 1s-Elektronen den Kern vor dem 2s-Elektron ab. Das heißt, das 2s-Elektron spürt nicht mehr die volle Kernladung von Z gleich 3. Man könnte jetzt naiv annehmen, naja, 2 Elektronen weg, das heißt, ich spüre nur noch eine effektive Kernladung von Z gleich 1. Perfekt ist die Abschirmung natürlich nicht, deswegen spürt das 2s-Elektron im Lithiumatom eine effektive Kernladung von 1,28 oder sowas. Und wenn Sie dann mit diesem Wert in diese Formel gehen, dann bekommen Sie diese 5,37 Elektronenvolt raus. Was Sie qualitativ ja auch schon erkennen können, ist, warum das 2s-Orbital energetisch tiefer liegt als das 2p-Orbital. Das sehen Sie, wenn Sie nochmal zurückgucken, Entschuldigung, zu diesem Bildchen hier, da sehen Sie, dass das 2s-Orbital eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen hat, die innerhalb auch von 1s liegen. Dieser Anteil der Aufenthaltswahrscheinlichkeit spürt praktisch das volle Kernpotenzial mit z gleich 3, während Sie für 2p eine bessere Abschirmung haben, weil eben die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für 2p viel weiter draußen liegt. Und deswegen gibt es diesen Unterschied zwischen 2s schon ziemlich abgeschirmt, 2p noch viel besser abgeschirmt. Beachten Sie bitte, ich habe gerade eine drastische Vereinfachung durchgeführt. Ich habe nämlich so getan, als könnte man einfach das Wasserstoffatom nehmen. Erstes Elektron ins 1s-Orbital, zweites Elektron ins 1s-Orbital, drittes Elektron ins 2s-Orbital und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht, weil natürlich auch die Elektronen untereinander wechselwirken. Deswegen haben wir ein extra Kapitel mehr Elektronenatome, was eben nächste Woche drankommt, wo Sie sehen, wie man diese Elektronenkorrelation richtig ausrechnet. Das hier war jetzt mehr so ein qualitatives Argument, dass Sie eben sehen, wie funktioniert diese Rechnung für höhere Kernladungszahlen, wie funktioniert diese Rechnung, wenn Sie effektive Kernladungszahlen berücksichtigen müssen. Das hier ist das Beispiel für Lithium, das hier ist das Beispiel für Natrium. Hier sehen Sie, 1s, 2s und 2p-Orbitale sind komplett vollgefüllt. Das Valenzelektron ist hier im 3s-Orbital. Und Sie sehen dann eben hier dieses Energieschema. Und praktisch alles, was wir über den Atomaufbau wissen, resultiert daraus, dass man sich die Abstände dieser Energieniveaus hier spektroskopisch anschaut. Und was Sie natürlich in einem Spektroskopie-Experiment bekommen, was Sie hier nochmal sehen, Sie haben irgend so eine Gasentladungsröhre, haben Licht, was hier rauskommt, zerlegen das in seine spektralen Bestandteile und kriegen ein solches Spektrum hier. Jeder dieser spektralen Bestandteile hier aufgetragen über die Wellenzahl entspricht einem Übergang zwischen zwei solchen Niveaus. Sie sehen hier jeweils eingetragen, bei welchen Wellenzahlen diese Übergänge stattfinden. Deswegen würde ich jetzt gerne ein bisschen was zu Übergängen zwischen solchen Niveaus sagen. Übergänge zwischen Energieniveaus. Und ich würde gerne beginnen am Beispiel eines Zwei-Niveau-Systems. Das heißt, wir haben hier ein Energieniveau bei der Energie E1 und hier ein Energieniveau E2. Und wenn Sie annehmen, dass Ihr Atom zum Beispiel gerade das Energieniveau E1 besetzt hat, gibt es eine Möglichkeit, es in das Energieniveau E2 anzuregen, und zwar über Absorption eines Photons.
Das wäre ein solcher Prozess, den man als Absorption beschreibt. Und dabei wird ein Photon eben vom Atom aufgenommen, die Energie wird dazu genutzt, um von Energieniveau 1 zu Energieniveau 2 zu kommen. Ein zweiter Prozess, der wichtig ist, wenn Sie Ihr Atom schon im angeregten Zustand haben, dieser zweite Prozess heißt stimulierte Emission. Und funktioniert so, dass auf Ihr Atom ein Photon trifft, was genau die Energiedifferenz zwischen E2 und E1 aufbringt. Und Sie dann als Ergebnis des Prozesses haben, das Atom, was von E2 auf E1 zurückfällt, und Sie zusätzlich ein zweites Photon, was in der gleichen Richtung, mit der gleichen Phase, mit der gleichen Frequenz, also auch der gleichen Energie ausgesandt wird. Das nennt man stimulierte Emission. Und auf diesem Prinzip der stimulierten Emission basieren die Laserprozesse, die Sie, was weiß ich, vom Laserpointer kennen. Und es gibt einen dritten Prozess, der in diesem Zusammenhang wichtig ist. Das ist die spontane Emission. Das heißt, Sie haben Ihr Atom im angeregten Energieniveau und spontan fällt dieses Atom in den Grundzustand zurück oder in einen energetisch tiefer liegenden Zustand und emittiert dabei ein Photon der passenden Wellenlänge. Das ist spontane Emission. Wenn Sie ein System im thermischen Gleichgewicht angucken, dann bedeutet das, dass die Raten nach oben, das ist Absorption, und die Raten nach unten, stimulierte Emission und spontane Emission, so zueinander im Gleichgewicht stehen. Dass sie genau so viele Moleküle von unten an, nach oben anregen, wie sie von oben nach unten transportieren, sodass die Besetzungszahlen im thermischen Gleichgewicht gerade gleich sind. Die Besetzungszahlen im thermischen Gleichgewicht beschreibt man durch die Boltzmann-Verteilung. Haben Sie die Boltzmann-Verteilung schon mal irgendwo kennengelernt? Bei wem? Schule? Wo? Gar nicht? Boltzmann-Verteilung schon noch nirgends gehört? Okay, da kann ich Sie ausnahmsweise beruhigen. Sie bekommen im nächsten Semester, ich glaube bei meiner wunderbaren Kollegin Karin Hauser, die Veranstaltung PC2 für Life Science. Die hat auch einen Anteil Thermodynamik und dort lernen Sie die Boltzmann-Verteilung kennen. Ich liefere Ihnen hier einfach erstmal nur das Ergebnis. Nehmen Sie an, Sie haben sehr, sehr viele Atome, die Sie betrachten. Dann können Sie eine Statistik machen. So und so viele Atome befinden sich im Energieniveau E1. Diese Anzahl könnten Sie zum Beispiel als N1 bezeichnen.
und so viel Atome befinden sich im Energieniveau 2. Diese Anzahl können Sie als N2 bezeichnen. Und im thermischen Gleichgewicht gibt es ein festes Verhältnis zwischen N2 und N1. Und das ist beschrieben durch die Boltzmann-Verteilung. N2 geteilt durch N1 ist gegeben als Entartungsgrad des zweiten Niveaus G2 geteilt durch G1, Entartungsgrad des ersten Energieniveaus, mal E hoch minus Delta E geteilt durch KT. Und Delta E ist der Energieunterschied zwischen E2 und E1. Wir können kurz angucken, was diese Formel bedeutet. Die ist sehr, sehr wichtig. Die werden Sie an allen Ecken und Enden brauchen. Wir können vielleicht am einfachsten vorgehen, wenn wir eine Grenzwertbetrachtung machen und mal gucken, was passiert, wenn wir T gegen 0 gehen lassen. Absoluter Temperatur Nullpunkt. Bei T gegen 0 wird dieser Bruch hier oben gegen unendlich gehen. Wir haben ein E hoch minus unendlich. Das wird gegen 0 gehen. Das heißt, N2 zu N1 geht gegen 0. Das heißt, dass N2 0 wird und alle Atome im Zustand N1 sind. Oder mit anderen Worten, bei Temperatur gegen 0 haben Sie keinerlei thermische Aktivierung. Das heißt, alle Atome sind im Grundzustand. Die thermische Energie 0 reicht natürlich nicht aus, um angeregte Zustände zu populieren. Wir machen ein anderes Beispiel. Lassen wir T gegen unendlich gehen. Wenn T gegen unendlich geht, geht dieser Bruch hier gegen 0. Wir haben die E-Funktion, die geht gegen E hoch minus 0. E hoch 0 ist 1. Das heißt, für Temperaturen gegen unendlich geht das Verhältnis von N2 zu N1 gegen 1. Das bedeutet, N2 ist gleich groß wie N1. Das bedeutet, Sie haben dann eine Gleichbesetzung. Gleich viele Atome sind im Grundzustand wie im angeregten Zustand. Oder mit anderen Worten, die thermische Anregung ist so groß, dass beide Niveaus praktisch gleich populiert sind. Jetzt sind natürlich solche Näherungen wie Temperatur gegen Null und Temperatur gegen unendlich mehr so eine mathematische Spielerei. In der Praxis müssten Sie überlegen, wie sieht denn Delta E im Verhältnis zu KT aus? Das ist eigentlich wichtig. Und dazu können wir vielleicht nochmal in unsere Abbildung vom Wasserstoffatom gucken. Hier nehmen wir an, wir betrachten gerade den Wasserstoffatom-Grundzustand mit N1 gleich 1 und einen Übergang zu N gleich 2. Da sehen Sie hier auf der Skala, liegen da dazwischen ungefähr 80.000 Wellenzahlen, 80.000 pro Zentimeter. Und diese 80.000 pro Zentimeter mal Hc ergeben dieses Delta E hier. Ich rechne jetzt gerade die Energien in Wellenzahlen. Jetzt müssen wir wissen, was Kt ist. Boltzmann-Konstante, Raumtemperatur. Wenn man das einsetzt und in Wellenzahlen umrechnet, dann kommt ein Wert raus, von dem ich glaube, dass es für Sie sich lohnt, den auswendig zu lernen. Das nämlich Kt geteilt durch Hc ungefähr 200 Wellenzahlen ist. Also mit anderen Worten, wenn Sie abschätzen wollen, was für Zustände populiert sind, dann müssten Sie die Energiedifferenzen in Wellenzahlen bei Raumtemperatur vergleichen mit diesen 200 Wellenzahlen. Und wenn Sie jetzt eben sehen, dass Delta E im Wasserstoffatom ungefähr 80.000 Wellenzahlen hat, Kt aber nur 200 Wellenzahlen, dann sehen Sie schon, dass Delta E bezogen auf Kt für das Wasserstoffatom riesengroß ist. 80.000 zu 200. Und E hoch minus was sehr, sehr Großes gibt was sehr, sehr Kleines. Oder mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Raumtemperatur Ihr zweites Niveau im Wasserstoffatom populiert ist, dieses hier, geht praktisch gegen 0. Oder genauer gesagt, geht gegen e hoch minus 80.000 geteilt durch 200. Das ist bei anderen energetischen Übergängen, die Sie sich angucken, ganz anders. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die Rotationsniveaus von Molekülen, dann werden Sie sehen, dass die Rotationsenergieabstände viel kleiner sind als kT. Da sind also sehr viele Rotationszustände bei Raumtemperatur besetzt. Oder mit anderen Worten, das hätten Sie auch erwartet, die Moleküle hier in der Luft, die rotieren. Ja, die haben Sinn eben angeregt aufgrund der thermischen Anregung bei Raumtemperatur. Aber die Atome, die Elektronen in den Atomen sind bei Raumtemperatur im Gleichgewicht nicht angeregt. Das K ist also Boltzmann-Konstante, K oft mit dem Index B verschrieben, ist eine Naturkonstante, die in dem Fall eben die Temperatur, die Sie vorgeben, übersetzt in eine thermische Aktivierung. Ah, das sind die Entartungsgrade dieser Energieniveaus. Die kennen Sie sogar schon für das Wasserstoffatom, für den Wasserstoffgrundzustand. Ist der Entartungsgrad G1 gleich 1. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den Entartungsgrad für das erste angeregte Niveau. Das wäre G2 gleich 4, weil in diesem Energieniveau stecken vier verschiedene Zustände, nämlich L gleich 0, ML gleich 0, L gleich 1, ML gleich 1, L gleich 1, ML gleich 0 und L gleich 1, ML gleich minus 1. Und diese vier, ich muss berücksichtigen, dass hier eigentlich vier Zustände drinstecken und deswegen müsste ich dann hier eine 4 eintragen. Ist aber ein Detail. Wo muss ich jetzt, ich muss hier hingucken. Okay, die Frage ist, was heißt E1 und N1 und E2 und N2? E1 und E2 sind die Energieniveaus, das heißt, das hier ist auf einer Energieskala. Wenn Sie genau gucken wollen für das Wasserstoffatom, wäre die Energieskala in Wellenzahlen, zum Beispiel diese hier, das hier wäre E1, das hier wäre E2. Ob Sie es jetzt in Elektronen wollen, Wellenzahlen oder was auch immer angeben wollen, ist egal. Das hier, diese Zahlen, sind Besetzungszahlen. Das ist jetzt ein Ausflug in die statistische Thermodynamik. Das heißt, Sie haben einen Tank voll Wasserstoffatome und fragen sich jetzt, wie viele von diesen Wasserstoffatomen sind denn gerade in diesem energetischen Zustand E1 und wie viele Wasserstoffatome sind in diesem energetischen Zustand E2. Und die Zahl der Wasserstoffatome in E1 nennen Sie N1, und die Zahl der Wasserstoffatome in E2 nennen Sie N2. Und dieses Verhältnis dieser beiden Zahlen rechnen Sie hier aus und sehen eben, dass unter allen normalen Bedingungen die Anzahl N2 verschwindend gering ist im Vergleich zur Anzahl N1. Oder dass 0,999999 aller Wasserstoffatome im Energiezustand E1 sind. Bei Raumtemperatur im thermischen Gleichgewicht. Ja, bitte? Genau. Ich wiederhole die Frage für den Stream. Was passiert genau, wenn ich die Temperatur hier gegen unendlich gehen lasse? Dann wird in der Tat der Exponentialfaktor 1. Ich muss aber berücksichtigen, dass G2 4 und G1 1 ist. Und deswegen hätte ich bei einem solchen hypothetischen Zwei-Niveau-System, bei dem der angeregte Zustand vierfach entartet ist, viermal mehr Atome im angeregten Zustand als im Grundzustand. Das hier gilt erstmal völlig allgemein. Ich betrachte irgendein quantenmechanisches System, das könnte ein Atom sein oder ein Molekül sein oder irgendwas, was mehrere Energieniveaus hat und ich behaupte sogar, es hat nur zwei. Die Näherung ist nicht so schlecht, wenn ich zum Beispiel hier reingucke und sage, naja, ich gucke mir diese beiden untersten an hier, das dritte interessiert mich nicht. Das ist also ganz allgemein. Wenn Sie das jetzt übersetzen auf ein Mehrelektronenatom, könnten Sie das immer noch sagen, weil bei einem Mehrelektronenatom die Anregung in aller Regel, wenn Sie jetzt nicht irgendwelche abgedrehten Atomphysikexperimente machen, regen Sie immer nur das äußere Elektron in höhere Schalen an. Sie regen nicht innere Elektronen an. Wellenzahlen, das sagt, dass die thermische Energie kT ausgedrückt in Wellenzahlen 200 pro Zentimeter ist. Das gilt bei Raumtemperatur. Und das ist, ich habe Ihnen das deswegen aufgeschrieben, weil ich finde, das ist eine gute Faustformel, mit der man abschätzen kann, was ist thermisch eigentlich schon angeregt bei Raumtemperatur. Nämlich alles was einen Energieunterschied von weniger als 200 Wellenzahlen hat. Ob Sie das in Wellenzahlen oder in Joule oder in Elektronen Volt oder in Frequenzen oder was auch immer merken, ist im Prinzip gleich. Ich hatte mich jetzt hier mal auf diese Wellenzahlen eingeschossen. Gut, jetzt habe ich schon 2 Minuten überzogen. Die gehen ja sozusagen vom langen Wochenende ab. Vielen Dank. Wiedersehen.